Grüß Gott, liebe Zuhörer, willkommen bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, wenn wir in der nächsten Stunde unseren Blick nach Osteuropa wenden. Mein heutiger Gast sagt, Osteuropa und seine Kinder brauchen uns. Warum? Darüber spreche ich in der nächsten Stunde mit Richard Dimbart aus Starnberg. Er ist unser Studiogast hier in München. Guten Morgen, Herr Dimbart.
Guten Morgen, Frau Böhler. Ich freue mich natürlich, dass wir heute hier eine gemeinsame Sendung haben, wo es um das Thema Osteuropa geht und natürlich auch mein Buch, das im November 2009 erschienen ist, wo ich also 20 Jahre humanitäre Hilfe in Osteuropa schildere.
Herr Dimbart, vor mehr als 20 Jahren haben Sie und der Verein Osteuropa-Hilfe der Landkreise Starnberg und Bad Tölz, Wolfratshausen, begonnen, Menschen in Russland, Polen, Tschechien, Jugoslawien und der Ukraine tatkräftig unter die Arme zu greifen. Unzählige Hilfstransporte hat der Verein seitdem organisiert. Herr Dimbart, Sie haben all Ihre Erlebnisse niedergeschrieben in dem Buch »Helfer in Osteuropa«, mit dem Untertitel »Die vergessenen 20.000«. Was hat Sie bewogen, das Buch zu schreiben?
Als ich vor ungefähr 5 Jahren in eine Buchhandlung in Wolfratshausen ging, also ich selbst wohne in Wolfratshausen, bin in Starnberg geschäftlich tätig, fragte ich nach einem Buch der Zusammenhänge Osteuropa und humanitäre Hilfen. Und als ich dann hören musste, dass es zu diesem Thema nichts auf dem Buchmarkt gibt, hat mich das eigentlich wie ein kleiner Schock getroffen. Denn ich wusste auch zum damaligen Zeitpunkt bereits, dass es in Deutschland weit über 1000 zivile, also private oder auch kirchlich organisierte Hilfsorganisationen von Lübeck bis nach Berchtesgaden zu uns runter gibt. Und es war enttäuschend, für mich festzustellen, dass von diesen Organisationen und von den Menschen kein Mensch gesprochen hat, es auch keinen Niederschlag im Buchhandel gefunden hat. Und da habe ich sofort beschlossen, das muss man ändern. Ich gehöre ja zu jenen Autoren, die eigentlich gar kein Buch schreiben wollten, sondern viele schreiben ja ein Buch, um sich selbst zu verwirklichen. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Aber dieses Erlebnis hat mich dazu gedrängt, mich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Zuerst sollte es gar kein Buch werden, sondern ich dachte, ich schreibe etwas nieder. Aber mit den Wochen und Monaten war es dann so, dass ich mir gesagt habe, vielleicht könnte man auch ein Buch daraus schreiben. Das ist im Wagner Verlag erschienen. Und für ein unbekannter Autor hat es natürlich unheimlich schwer in Deutschland. Denn die deutschen Verlage gehen kein großes Risiko ein. Sie nehmen Lizenzbücher aus Amerika, die schon sich im Markt bewährt haben. Und ein Buch kostet natürlich viel Geld. So bin ich dann betteln gegangen zu den Bürgermeistern nach Wolfratshausen, wo ich wohne, zu den Bürgermeistern nach Starnberg und zur Bürgermeisterin nach Geretsried. Und alle hatten ein offenes Ohr dafür, weil sie ja auch wussten, dass wir hier uneigennützig es schon über so viele Jahre helfen und auch geholfen haben. Die beiden Landräte in Starnberg und in Bad Tölz-Wolfratshausen haben etwas dazugegeben. Also kamen ungefähr 2/3 der Gesamtkosten zusammen. Und da bin ich also sehr, sehr dankbar, dass mich hier die offizielle Seite so gut unterstützt hat.
Und noch eine sehr offizielle Seite hat sie unterstützt. Das dürfen wir dann auch lesen in dem Buch, nämlich das Geleitwort der Ministerin Frau Leuthäuser-Schnarrenberg. Wie kam es denn dazu?
Ja, wir hatten vor ungefähr 3 Jahren an einer Tagung teilgenommen in Kiew für Hilfsorganisationen. Da waren ungefähr 140 deutsche Organisationen vertreten und wir hatten das also, zwei Teilnehmer von uns waren auch dabei. Und da wurden alle deutschen Organisationen aufgefordert, für einen Tag der Ukraine im Deutschen Bundestag zu werben. Wir haben das dann ernst genommen. Wir haben also sowohl mit den Vertretern der SPD, der CSU hier und auch der FDP Kontakt aufgenommen, haben Gespräche geführt und haben gesagt, setzt euch bitte im Bundestag ein. Und dieser Tag der Ukraine ist dann tatsächlich vor 2 Jahren im Bundestag im Marie-Louise-Lüders-Haus hat stattgefunden. Ja, und da war aber die heutige Frau Minister Lothar Schnarrenberger natürlich noch nicht Minister. Aber wie gesagt, ich habe dann auch alle die Parteien gebeten, ob sie nicht hier ein kleines Geleitwort geben könnten. Und so bin ich also ganz froh darum, dass ich heute ein Geleitwort einer amtierenden Ministerin in meinem Buch habe.
Und die letzten Worte Ihres Geleitwortes sind: Hoffentlich blicken wir nach den nächsten 20 Jahren zurück mit einer noch besseren Bilanz. Eines Tages wird der Weg der Freiheit für ganz Europa beschritten sein. Europa und seine Kinder brauchen uns. So haben wir die heutige Sendung überschrieben. Richard Dimbart, liebe Zuhörer aus Wolfratshausen, er ist unser Studiogast. Herr Dimbart, seit über 20 Jahren helfen Sie nun schon den großen Kindern, den Erwachsenen und auch Kindern in der Ukraine und in anderen osteuropäischen Ländern. Welche Bedeutung hat für Sie die humanitäre Hilfe?
Ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Meistens kommt ein äußerer Anlass dazu, einen zu bewegen, sich für andere Menschen einzusetzen. So sehe ich das. Bei mir war der erste Anlass ein in Not geratener Kindergarten in meiner Heimatstadt Wolfratshausen. Und ich hatte mich da zu Wort gemeldet. Da wurde der Kindergarten war fast pleite. Und dann hieß es ja, also Herr Dimbart, jetzt haben Sie sich so oft zu Wort gemeldet, jetzt müssen Sie den Worten auch Taten folgen lassen. Und da sind wir wieder bei dem Wort Wahrhaftigkeit, also das auch zu tun, was man sagt. Ja, und da war ich dann 3 Jahre ehrenamtlicher erster Vorsitzender in diesem Kindergartenverein mit ungefähr 150 Kindern, also gar kein Pappenstiel mehr. Darauf möchte ich aber jetzt nicht weiter eingehen. Aber das war für mich so ein erstes Erlebnis, da war ich so knapp 50 Jahre, im Bereich der Uneigennützigkeit tätig zu sein. Aber dann später, als sich die Zeitenwende 1989 näherte, das war für mich auch ein politisch einschneidendes Erlebnis, weil ich hatte mir als junger Mann schon zum Beispiel meinen Kampf besorgt. Also der hat mich nicht besonders erregt und ich habe mir aus Ostberlin anlässlich einer Studienreise auch Marxismus-Leninismus besorgt, weil ich Angst hatte, dass man hier vielleicht die Lehre verfälscht wiedergeben würde. So habe ich mir das Original aus Ostberlin mitgenommen. Aber mit dieser Lehre konnte ich nicht viel abgewinnen, weil für mich vor allen Dingen auch in früheren Jahren war der Kommunismus war immer für mich die größte Lüge eigentlich der Weltgeschichte, den Menschen zu erzählen, das gehört euch doch alles, ja. Aber wenn jemand dann Brennholz aus dem Wald holen wollte, weil seine Wohnung kalt war, da hieß es dann, nein, das darfst du nicht. Also das nur als kleines Beispiel. Und so war die Zeitenwende 89 war für mich ein so elementares Erlebnis. Ich habe auch nie an eine deutsche Teilung auf Dauer gedacht und geglaubt. Mit dem Thema Anerkennung der Realitäten hatte ich es nicht. Immer war für mich klar, irgendwann müssen die Russen diesen ostdeutschen Teil freigeben. Auch wurde ich natürlich in vielen Diskussionen als ewig Gestriger bezeichnet oder als Rechter sogar, der ich nun wahrlich nicht bin. Ich bin eigentlich mehr liberal eingestellt. Aber dieser Glaube, dass es irgendwann zu einer deutschen Wiedervereinigung kommen muss, war für mich immer präsent. So sah ich auch zum Beispiel zu Süd- und Nordkorea. Man muss nur Geduld haben. Mhm. Es wird auch da zu einer Wiedervereinigung kommen, denn man kann ein Land nicht willkürlich wie einen Kuchen einfach zerschneiden.
Kann man auch sagen, das war für Sie jetzt dann der Motor, auch zu sagen, da helfen wir.
Ja, das war für mich dieser Herbst, Sommer, Herbst des Jahres 89 war für mich das entscheidende, auch politische Erlebnis. Als es in den Zeitungen hieß, oder in der Presse, 20.000 DDR-Bürger sind in Tschechien und Polen an den Botschaften, sind geflohen, 30.000, und bei 40.000 ist bei mir die rote Warnlampe angegangen und ich habe gesagt, ja, und was ist denn, wenn 60.000, 80.000 oder 100.000 kommen, die kommen doch alle erst nach Bayern rein, da muss man doch etwas tun, das kann man doch nicht einfach dem Staat überlassen. Und so habe ich dann bereits im Frühherbst begonnen, in Starnberg eine Hilfsorganisation zu begründen, die den zu erwartenden DDR-Bürgern, dann Flüchtlingen, helfen sollte. Mit allergrößten Problemen, damals wollte kein Mensch helfen. Und das hat mich das erste Mal in meinem Leben in eine dermaßen große seelische Not gebracht, dass ich bei der dritten erfolglosen Versammlungsveranstaltung mich an den örtlichen Pfarrer in Starnberg gewandt habe, sage, Herr Pfarrer, was mache ich falsch? Erzählen Sie mir, ich bin jetzt so weit, dass ich alles hinwerfen wollte, ich komme nicht mehr weiter. Und wenn dieser Starnberger Pfarrer mir damals nicht mit Engelszungen zugeredet hätte, Herr Dimbart, Sie sind auf einem guten Weg, gehen Sie ihn einfach konsequent weiter. Wenn er das nicht gesagt hätte, ich hätte alles hingeworfen und hätte, dann hätte es auch keine Osteuropa-Hilfe in Starnberg und Wolfratshausen gegeben.
Herr Dimbart, viele Menschen entdecken ihre Leidenschaft des Helfens erst im Ruhestand. Also die kommen dann sozusagen in den Unruhestand. Bei Ihnen dagegen begannen Sie schon mit 50 Jahren zu helfen. Auch die Situation, die Sie uns gerade geschildert haben, da standen Sie eigentlich noch in der Blüte Ihres beruflichen Lebens. Wie gut oder wie schlecht konnten Sie jetzt Beruf und ehrenamtliches Engagement sozusagen miteinander vereinbaren?
Also ich halte mir das zugute. Ich war immer Zeit meines Lebens immer schon Idealist. Und wenn ich etwas als richtig anerkannt habe, dann bin ich also diesen Weg konsequent gegangen. Deswegen war dieses Erlebnis 89 auch für mich so elementar. Und ich erinnere mich, ich wurde natürlich in Starnberg nicht nur auch bekämpft. Nicht jeder wollte die DDR-Flüchtlinge bei uns im Westen haben. Und natürlich auch von der beruflichen Seite her bin ich auch sehr beschimpft worden, weil ich mich hier zum Teil etwas zu wenig um mein Geschäft gekümmert habe. Das habe ich aber ertragen. Aber von der persönlichen Seite ist schon sehr, sehr schwer, neben dem Beruf eine solche Aufgabe zu übernehmen. Da stimme ich Ihnen zu.
Und was hat Sie denn dann bewogen, wenn wir mal die Zeitleiter jetzt weiter nach oben gehen? Das war jetzt so 89, als Sie anfingen, den Verein zu gründen. Dann war ja auch erstmal noch Mitstreiter auch zu finden. Und was hat Sie denn dann dazu bewogen, Sie und den Verein ausgerechnet in einem der ehemaligen kommunistischen Länder Hilfe zu leisten?
Ja, also die DDR-Bürger, die zu uns geflohen kamen, die wurden von uns in Starnberg also hervorragend versorgt. Es gab Berufsberatung, es gab Kindergartenplatzberatung, es gab rechtliche Beratung. Es gab ein Kleiderlager. Also nach anderthalb Jahren kann man sagen, sie waren alle eigentlich, es gab Wohnraumbeschaffung, sie waren alle praktisch gut versorgt. Und da haben wir beschlossen, jetzt haben wir schon so einen schönen Verein und die Länder der ehemaligen DDR oder auch in Polen oder in Ungarn, die brauchen unsere Hilfe doch sicherlich auch. Und dann haben wir einfach umgegründet, hieß dann lange Jahre Starnberger Kreis Osteuropa, Osteuropa-Hilfe. Und da haben wir eben von im Winter 90 auf 91 die erste humanitäre Hilfsfahrt mit 7 Lastwagen und 15 Fahrern in das unbekannte Land Ukraine organisiert. Ein Land, von dem Ronald Reagan sagte, das Reich des Bösen. Ja, es war also eine hochdramatische Fahrt und wir haben also gemerkt, wie notleidend die Menschen durch den Kommunismus letztlich geworden sind und wie notwendig die Hilfe von uns aus dem Westen ist.
Sie sind dann vor allen Dingen auch tätig geworden in der Stadt Brody. Das liegt in der Westukraine, in Galizien. Wie kamen Sie denn ausgerechnet nach Brody?
Brody war eine reine Zufallswahl. Wir haben in Starnberg die Familie Oleg und Svetlana Navrota kennengelernt. eine Familie, die eigentlich nach England fliehen wollten, also Asylbewerber geworden sind in Starnberg. Da war für die zwei Kinder 10 Tage kein Waschen mehr und das Geld war zu Ende. So habe ich die also kennengelernt. Und mit denen zusammen haben wir dann beschlossen, die Eltern wohnten in Kiew, da wurden also Telefonate geführt, wurde beschlossen, also in die Ukraine Hilfe zu liefern und zu leisten. Und dann war es einfach mit dem Finger auf der Landkarte, habe ich gesagt, Oleg, welche Stadt passt ungefähr zu Starnberg? Sag mir die. Sagt er, ach, zu groß. Und da auf einmal der Finger auf der Landkarte. Und das, die Wahl ist auf Brody gefallen, eine Stadt mit heute ungefähr 24.000 Einwohnern. Und ich muss nachträglich sagen, es war eine glückliche Entscheidung, denn diese Stadt hat unter der Nazi-Herrschaft mit am meisten gelitten. Das ganze Galizien war ja ein stark jüdisch besiedeltes Land. Und ich muss sagen, es tut mir heute besonders gut, gerade in einer Region humanitäre oder menschliche Hilfe zu leisten, wo im deutschen Namen die Katastrophe des Holocaust abgelaufen und abgewickelt wurde.
Sie selbst sind ja noch in Königsberg, ehemals Ostpreußen, geboren. Glauben Sie, dass Ihr Schicksal auch der Vertreibung aus Ihrer Heimat Sie für die Hilfe gegenüber anderen Menschen in Not besonders auch geprägt hat?
Also das kann man bejahen. Ich meine, dass jene Menschen, die Heimat verloren haben, wie ich, also Königsberg, heute mit dem Namen Kaliningrad, ich denke, dass diese Menschen eine besondere Sensibilität für Not oder Flucht oder Vertreibung haben. Und das war bestimmt auch einer der Gründe, dass ich hier mich engagiert habe. Aber es war auch sicherlich auch der Grund, warum ich hier auch gerade die Kinderhilfe warum ich das so bewegt hat und warum ich mich hier so engagiert habe. Weil ich mit 5 Jahren meine Mutter auf der Insel Rügen am Hungertyphus verloren habe. Ich selbst hatte Hungertyphus, lag schwer krank im Krankenhaus, aber der liebe Gott hat gesagt, Richard, deine Zeit ist noch nicht, werde gesund und lebe weiter. Und dann wurde unsere Familie, weil wir waren dort zu Besuch bei einer Tante, Gott sei Dank kamen wir frühzeitig aus Königsberg raus, weil mein Vater meine Mutter gezwungen hatte, auf die Insel Rügen zu gehen, zu einer Tante. Der Gauleiter Koch hat ja verboten, dass Menschen ausreisen unter strengsten Strafen. Die wurden auch standrechtlich erschossen, das darf man nicht vergessen. Es waren ungefähr etwa 2 Millionen Ostpreußen, die praktisch dann letztlich 1945 bei Nacht und Nebel und furchtbaren Temperaturen die Flucht in den Westen antreten mussten. Also das war schon für mich ein ganz wichtiges Erlebnis. Wir kamen dann abwechselnd in Kinderheime. Ich bin dann hier in München sogar noch an ein Waisenhaus gekommen. Und das sind so tiefe Furchen in der Seele eines Menschen. Und das hat mich einfach bewogen. Deswegen ist mir die Kinderhilfe in der Ukraine auch von so elementarer Bedeutung geworden.
Und Sie sagen, Sie und Ihr Verein Osteuropa-Hilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz, Wolfratshausen, Sie sagen, nicht wegsehen, sondern helfen. Osteuropa und seine Kinder, sie brauchen uns. Und das ist ja auch der Titel der Sendung hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wieso brauchen uns die Kinder? In welcher Beziehung brauchen sie uns?
Die Kinder sind grundsätzlich die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft. Was kann ein 5-Jähriger dafür, wenn er einen knurrenden Magen hat? Was kann er dafür, wie in unserem Fall, wenn er ein behindertes Kind ist mit einem Hörschaden, wo er die Sprache nicht lernen kann? Nichts kann er dafür. Und diesen Kindern zu helfen, ist also das Wichtigste. Natürlich helfen wir auch Senioren. Wir haben auch in Brody zum Beispiel in der Westukraine haben wir verschiedene Projekte. Wir haben einmal das große Kinderheim für schwerstschwierige Kinder. Vor 2 Jahren waren es 150 Kinder, jetzt sind es im Moment 120 Kinder. Und diese Kinder bekommen von uns eine Hörversorgung, und zwar nicht nur Hörgeräte, sondern wir haben in Tutzing unseren Akustiker, Optiker Peter Xin, der auch heute noch, obwohl er im nächsten Jahr 80 wird, jetzt gerade in der Ukraine war und mit dem HNO-Arzt Dr. Sturm aus Landshut gemeinsam die Kinder wenigstens einmal im Jahr durchcheckt. Für uns ist es selbstverständlich, wir haben schwerhörigen Schulen, die sind bestens technisch ausgestattet mit allem, was man sich denken kann. Aber in der Ukraine, da hat der Staat einfach kein Geld. Da heißt es ja, tut uns leid. Wir haben jetzt auch erfahren, die haben jetzt war ein Zahnarzt mit uns dabei aus Starnberg und da hieß, ja, zahnärztliche Betreuung, die gibt's eigentlich da gar nicht. Und wir haben uns gewundert, da waren zwei Ärzte im vorigen Jahr, die hatten diese 120 Kinder untersucht. In 2 Stunden waren sie fertig. Ja, also es ist unglaublich. In 2 Stunden kann ich doch nicht 120 Kinder auf Herz und Nieren überprüfen. Aber so sieht das in der Ukraine aus. Es fehlt auch die Verantwortung. Für uns ist es ja so wichtig, hier verantwortungsbewusste Zivilgesellschaften zu entwickeln, ihnen zu helfen, Verantwortung für die gesamte Gesellschaft, also auch für die schwachen Glieder der Gesellschaft zu übernehmen. Und hier auch in der Westukraine ist ja wichtig, Thema Tschernobyl, das muss ganz kurz erwähnt werden. Eine der Hilfen, der wichtigen Aspekte ist auch, diese Zivilgesellschaft so zu entwickeln, dass die Menschen für unser gesamtes Europa Verantwortung entwickeln. Und das Tschernobyl war einfach ein vollkommen unnötiger Drucktest, der den Menschen aus den Händen geglitten ist. Und das führte dazu, dass diese Explosion erfolgte. Und ich weiß noch heute, wie das aussah. Unser Sohn war in der Schule, sagt der Lehrer, er hat einen Geigerzähler, wir sagen, um Gottes Willen, wo kommst du denn her? Leg sofort deine Klamotten ab. Selbst heute kann man noch nicht Pilze in größeren Mengen essen. Und ich sage immer, wenn wir dort in der Ukraine humanitäre Hilfe leisten, dann leisten wir auch für all jene Menschen mit, die hier im Wohlstand leben, aber das Tschernobyl schon längst vergessen haben. Mhm. Aber indem ein zweites oder drittes Tschernobyl verhindert wird, tragen wir also einen ganz großen Beitrag auch zu unserem hiesigen Wohlstand bei.
Wenn wir helfen, dann erfreut das auch uns. Wir Menschen helfen einfach gerne, gerade auch wenn wir auch von unserem Wohlstand etwas abgeben. Aber kritische Stimmen sagen bestimmt auch, da muss doch die Regierung auch im eigenen Land tätig werden. Und wenn wir von außen kommen und helfen, dann sehen vielleicht auch gerade Regierungen keinen Anlass, dafür zu sorgen, dass die Kinder des Landes und auch die Menschen, die alten Menschen, die Hilfsbedürftigen gut versorgt werden. Wo sehen Sie also die Chancen oder auch die Grenzen humanitärer Hilfe und wo setzen Sie auch im Politischen an?
Im Moment sind die Gesellschaften in Osteuropa im Umbruch. Auf der einen Seite erleben wir eine furchtbare Korruption mit Mafia und so weiter. Wir erleben dort einen Wohlstand, wo man die Ohren schüttelt. Auf der anderen Seite lebt der Großteil, 2/3 der Bevölkerung in Armut. Und wenn heute ein Rentner und das ist die Wahrheit, von 50 Euro im Monat leben muss, dann fragt man sich, ist es eigentlich zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben? Die Verantwortlichen der Regierungen, die sehen dieses Thema eigentlich ohne große Verantwortung und reden das zum Teil schön. Wir haben ja damals beim Tag der Ukraine im Deutschen Bundestag, im Marie-Luise-Lüders-Haus, war die ukrainische Kultusministerin, Sozialministerin, und die hat in den höchsten Tönen also von der Ukraine geredet und wie es den Kindern toll gehen wird und so weiter. Und sagte der Günter Bocker zu mir, der saß neben mir, ja, Richard, du musst da aufstehen, du musst was sagen. Die sagt doch, von welchem Land spricht die überhaupt? Die spricht doch nicht von der Ukraine. Für mich war es dann schwer, ich will es also nicht zu lange ausführen, aber ich muss sagen, ich habe dann nach mehreren Anstößen bin ich tatsächlich ans Mikrofon gegangen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich spreche hier für ungefähr 20.000 Menschen und für 1.000 deutsche Hilfsorganisationen, aber ich muss das in der und der Weise richtigstellen. Auf Einzelheiten möchte ich jetzt nicht eingehen, aber später, dann in der Mittagspause, und da war ein großer Empfang in der ukrainischen Botschaft in Berlin, bin ich dann beglückwünscht worden von den Menschen, von vielen Menschen, die gesagt haben, endlich sagt einer mal die Wahrheit, was wirklich ist.
Und der Günter Bockert, der mit Ihnen dabei war, das war ein Vereinskollege, der auch mitwirkt in Ihrem Verein Osteuropa Hilfe. Nun haben Sie es schon angesprochen, es gibt viele Vereine, die sich einsetzen für Länder in Osteuropa. Ihr Schwerpunktland ist mittlerweile die Ukraine. In Ihrem Buch Helfer in Osteuropa, die vergessenen 20.000, da gibt es noch den Untertitel Tränen lügen nie. Was haben Sie erlebt? Was hat Sie dazu bewogen, diesen Untertitel zu wählen, Herr Dimbart?
Ja, diesen Titel wollte ich ursprünglich als Haupttitel nehmen. Dann habe ich aber gedacht, warum schreibst du dieses Buch? Und mir ist dann bewusst geworden, ich schreibe es für diese 1000 deutschen Hilfsorganisationen. Und wenn man nur 20 Helfer zugrunde legt pro Organisation, was natürlich viel zu wenig ist, dann kommt man schnell auf diese 20.000. Und dann habe ich gesagt, dann musst du einen Titel wählen, der diese Menschen betrifft. Und das sind also die Helfer in Osteuropa. Aber ich konnte diesen Titel Tränen lügen nie nicht lassen, weil dieses Thema oder dieser Ausspruch das widerspiegelt, was wir sowohl in Russland als auch in der Ukraine erlebt haben. Also wenn zum Beispiel eine alte 75- oder 80-jährige Frau kommt in Königsberg, heute leider Kaliningrad, auf uns zu, hält unseren VW-Bus an und wir fragen über den Dolmetscher, was sie haben, was sie wünscht. Dann sagt sie, sie möchte so gerne eine Brille haben, sie hat keine Brille. Unser Optiker, Akustiker Peter Xin sucht also aus seinem Bestand die passende Brille raus. Sie bekommt von uns noch so eine kleine Baumwolltüte voller kleiner Lebensmittel, wichtiger. Dann fällt diese Frau vor uns auf die Knie, küsst mir dem Peter Xin die Hand, küsst mir die Hand, die Tränen rollen. Und solche Erlebnisse hatten wir das einige Male. Und das sind aber die Erlebnisse, die einen so tief berühren. Und ich sage, wie tief muss sich ein Mensch beugen, dass er sich vor jemanden hinkniet, der einem nur eine Brille gibt? Und daran sieht man eben auch, wie arm diese Länder geworden sind, wie der Kommunismus sie entlassen hat, dass es solche Situationen gibt. Und deswegen war mir der Titel so wichtig. Und wenn jetzt also die ukrainische Übersetzung, die ist jetzt gerade in vollem Gange, die ersten 200 Seiten sind übersetzt mit Hilfe eines österreichischen Sponsors, da möchte ich gerne, dass das der Haupttitel wird. Tränen lügen nie.
Tränen lügen nicht. Das ist der Untertitel des Buches Helfer in Osteuropa. Der Autor ist heute unser Studiogast Richard Dimbart. Ich darf ihn herzlich begrüßen. Grüß Gott, Herr Dimbart. Ich bin Sabine Böhler. Ja, wir haben eben die bewegende Geschichte gehört der Frau in Kaliningrad, der Rentnerin, der 75-Jährigen, der sie zu einer Brille verholfen haben, sie und einer ihrer Mithelfenden. Das sind bewegende Momente, aber das ist sicherlich nicht das Einzige, wo sie gemerkt haben, dass sich all ihre Mühe doch lohnt.
Also wir merken das natürlich, wenn wir das Kinderheim in Pitkamin in der Nähe von Brody, also in der Westukraine, betreten, dann merken wir natürlich kolossal, wie unsere Hilfe wirkt und das Strahlen in den Kinderaugen. Und einer unserer Mithelfer hatte gesagt, dann schenken wir doch den Kindern mal, stiften wir mal ein Stückchen Torte. Und dann haben wir also in einer Bäckerei 4 oder 5 Torten gekauft und dann standen die Kinder Schlange. Sowas gibt es ja natürlich dort nicht. Und jeder hat also sein Stückchen Torte bekommen und das war ein schönes Erlebnis. Und vor allen Dingen, wenn wir sehen, die Kinder leben mit den Schulbänken aus Deutschland, sie leben mit den schönen Tafeln aus Deutschland, Schultafeln aus Deutschland, sie leben mit mitgebrachten Computern, Monitoren aus Deutschland, mit Hörgeräten aus Deutschland, mit Schulsprechanlagen, dann bekommt man schon mit, dass unsere Hilfe kolossal positive Wirkungen dort zeigt. Und hier die Hörhilfe ist insofern wichtig, die dortigen Kinder, die würden nur mit der Gebärdensprache aufleben. Das heißt, sie unterhalten sich mit den Fingern, der Hände und das macht sie lebenslang zu Außenseitern der Gesellschaft. Und wir, unser Ziel ist es, wenn die Kinder diese Schule verlassen, dass sie zu vollwertigen Mitgliedern der dortigen Gesellschaft werden. Das ist unser Hauptziel. Und da sind wir auf einem guten Wege. Allerdings kostet das eben alles sehr, sehr viel Geld, denn die Hörgeräte, die wir einsammeln, sind natürlich nicht neu. Die werden hier in ganz Deutschland eingesammelt und sie müssen repariert werden, überholt werden. Das kostet jedes Hörgerät ungefähr 30, 40 Euro. Jetzt standen wir wieder vor der Frage, können wir diese Fahrt im jetzigen Dezember machen? Das kostet mindestens 1.500 Euro. Also wir haben es gerade so mit Hängen und Würgen geschafft, wobei wir zugrunde legen, dass zum Beispiel dieser Hörakustiker Peter Xin und der HNO-Arzt Dr. Sturm aus Landshut, die fliegen auf eigene Kosten, weil sie die Fahrt natürlich jetzt zu umständlich ist, auch im Winter, und der HNO-Arzt ist natürlich noch im Berufsleben, der kann nicht so lange. Sie fliegen auf eigene Kosten, und das muss man schon sagen, das ist schon eines höchsten Lobes wert.
In Ihrem Buch gibt es ein Kapitel, wo Sie speziell über Gott sprechen. Wie fühlen Sie sich geführt als der Initiator, als der Gründer des Vereins Osteuropa Hilfe?
Also ich hoffe natürlich, dass viele Menschen hier sich dieses Buch zum Weihnachten auf den Gabentisch legen oder es als Geschenk geben. Es ist aufgebaut in 50 oder 60 Einzelepisoden. Man muss also nicht von A bis Z durchlesen, sondern sucht sich das heraus, was man eben herauslesen will. Und man kann sagen, es ist eigentlich für jeden etwas dabei. Jetzt zum Thema des Christen, des Glaubens. Ich selbst muss sagen, dass ich an Gott immer geglaubt habe, aber ich bin nicht der sonntägliche, permanente Kirchgänger, das kann ich nicht von mir behaupten. Aber mit dieser humanitären Hilfe, ehrenamtlichen Hilfe, habe ich im Laufe der Zeit so viel Zugang zu Gott gefunden. Und ich habe mir immer gedacht, es ist eigentlich, ich helfe seiner Sache, wenn ich hier anderen Menschen helfe. Und von Anfang an habe ich immer gesagt, lieber Gott, hilf mir, wir brauchen dort das und das und das und das. Und in 20 Jahren können Sie sich vorstellen, dass es so viele Begebenheiten gab, die oft nie zusammengepasst hätten und wo sich die eins ins andere ganz harmonisch gefügt hatten. Und dazu kommt auch noch der Schutzengel Gottes. Ich denke, dass ich von meinem Vater vielleicht übernommen habe. Er war im Partisaneneinsatz in Russland und sind die Kameraden links und rechts und vor und hinter ihm tot zusammengesunken. Und irgendwann hat er gedacht, er hat den Schutzengel von Gott bekommen. Und ähnlich denke ich bei mir. In diesen 20 Jahren ist eigentlich nie von unseren Helfern einem ein Leid geschehen. Es ist keiner zu Tode gekommen. Und wir haben so viele Katastrophen auf den Straßen erlebt. Wir haben jetzt in diesen 20 Jahren ungefähr dreimal die Erde umrundet, von der Strecke her. Und aus diesem Grunde ist es, also dieses Buch, muss ich sagen, ist auch ein sehr christliches Buch. Und um auf dieses Thema zurückzukommen, dieses Kapitels, das heißt, lebt Gott? Gott lebt, ist einfach die Antwort gefunden, Gott lebt. Denn wir können mit unserem engen Horizont einfach nicht die Dinge erfassen, die hier von Gott geschehen. Und aus diesem Grunde habe ich mir auch gedacht, nach 20 Jahren, ich muss unserem Herrgott ein Danke sagen. Nicht nur mit einem Gebet. Und dann kam mir eines Morgens die Idee, eine Dankeskapelle in Brody zu bauen. Und das Interessante dabei ist, dass ich jetzt mir von der finanziellen Seite keine Gedanken gemacht habe, weil ich mir gedacht, ach, der liebe Gott hat dir die ganze Zeit so geholfen, er wird dir auch da helfen. Und er hat mir geholfen, man glaubt es nicht, das klingt vielleicht für diejenigen, die nicht so sehr fest im Glauben sind, etwas eigenartig, aber er hat mir in dem Gerritsrieder Unternehmer Thomas Breuer jemanden geschickt, der hat also schon mal er hat mir gesagt, also ich habe, und da sagte er etwas sehr Interessantes. Er sagte mir, ich habe in meinem Leben so viel, ich komme aus einfachen Verhältnissen, aber ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich auch einmal Danke sagen möchte. Wenn Sie die Kapelle bauen, sprechen Sie mich an, ich werde dabei sein. Und er ist dabei und wir haben jetzt einen ersten Betrag schon übergeben. Es ist im September dieses Jahres der Grundstein gelegt worden und ich bin sehr stolz darauf, weil es eine ökumenische Kapelle ist, dass zum ersten Mal, das habe ich von dortigen Menschen gehört, alle christlichen Pfarrer dort bei dieser Grundsteinlegung dabei waren. Bisher gab es das noch nie. Und das ist doch ein schönes Zeichen der Ökumene, dass wir alle in uns vertragen, dass wir alle wissen, wir sind letztlich im gleichen Boot. Also ist das Buch ist auch ein sehr christliches Buch, wenn ich auch nicht da überall offene Ohren oder offene Ohren finde und offene Türen finde. Es ist mein Buch, es ist ein christliches Buch.
Helfer in Osteuropa, das ist der Titel Ihres Buches und Sie sagen Osteuropa und seine Kinder, ja, sie brauchen unsere Hilfe. Und die Stadt Brody, wo Sie hauptsächlich tätig sind in der Westukraine, hat Sie ja dann auch zum Ehrenbürger ernannt und das ist sicherlich eine große Auszeichnung auch für den Mann und die Gruppe aus Süddeutschland. Kommen wir noch mal auf ein Thema zu sprechen, nämlich Sie haben schon gesagt, Sie fühlen sich auch begleitet von Gott, dass Gott Sie gerufen hat und Gott Sie sozusagen auch führt und Ihnen hilft, dass auch nie etwas passiert ist jetzt auf dem Weg in die Ukraine oder auch in andere osteuropäische Länder. Aber es gibt trotzdem Stolpersteine und in Anführungsstrichen Probleme. Mit was mussten Sie denn bisher alles zurechtkommen?
Die schlimmsten Probleme waren von Anfang an der Kampf an den Grenzen in der Ukraine. Also da ging es schon mal los, dass man Visagebühren von nicht unerheblichen Umfang zahlen müsste. Man zahlt eine Gebühr, um überhaupt helfen zu dürfen. Dann hat man schließlich und endlich einen großen Sattelzug oder zwei oder drei manchmal vollgeladen mit Babynahrung oder mit Kleidung oder mit Schulmöbel oder Krankenbetten. Und dann steht man an der Grenze und dann wird man also konfrontiert mit stundenlangem Warten und die ukrainischen Zöllner, die haben natürlich überhaupt kein Interesse. Sie bekommen ja nichts von der humanitären Hilfe, das hat er auch gesagt. Und dann gibt es einfach so viel unnötige Bürokratie. Wir erleben es heute noch in Brody, in der Ukraine. Wenn eine Lieferung ankommt, dann steht die also ungefähr 3 Monate unter Zollverschluss, bis der Zoll mal so gnädig ist und eins nach dem anderen freigibt. Das sind einfach Dinge, an denen wir noch kämpfen müssen, damit die Hilfe schneller bei den Menschen ankommt, besonders wenn es sich um verderbliche Güter wie zum Beispiel Babynahrung handelt. Also da muss ich sagen, da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig und auch viel politische Arbeit, dass der Transfer leichter wird. Es ist ja schon mal erleichtert, dass wir heute keine Visagebühr, keine eigenen Sondergenehmigungen zum Betreten des Landes mehr brauchen. Es genügt also der Personalausweis. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Und besonders stolz bin ich natürlich auch auf die Städtefreundschaft. Städtefreundschaften bringen auch die Menschen wieder näher. Und der Aussöhnung mit dem Westen, mit Frankreich, muss die Aussöhnung mit dem Osten folgen, denn die Deutschen haben unter der NS-Herrschaft also schrecklich dort gewütet. Und ich muss immer wieder sagen, unsere wahren Freunde haben wir im Osten, denn die Russen und auch die Ukrainer sind uns in der Seele sehr, sehr, sehr verwandt. Und ich sage auch immer, für die Wirtschaft ist unsere Zukunft im Osten Europas, das Russland, die Ukraine, sind solch gewaltigen Länder. Und wir können also hier Technologietransfer überbringen. Und im Gegensatz bekommen wir Rohstoffe. Ist eine, kann man sagen, eine ideale Ergänzung. Es hat sich schon vieles gebessert, muss ich mal sagen. Und auch Gelder aus der Europäischen Union sind schon in die Länder Osteuropas gekommen. Da war im letzten Frühjahr war jemand dabei, sagte, ja, was redest du von schlechten Straßen? Hier ist doch alles toll. Ja gut, ich sage, hättest du aber nicht vor 3 oder 4 Jahren hier sein dürfen. Heute gibt es die Autobahn durch ganz Österreich durch Ungarn durch, fast schon bis an die Grenze. Über die Karpaten ist eine tolle Straße gebaut worden, alles mit Ländern, mit mit Geldern aus der Europäischen Union. Also die Europäische Union tut schon sehr viel dafür. Und ich habe natürlich auch in dem Buch ein Plädoyer für die Aufnahme der Ukraine auch in die Europäische Union. Aber es ist natürlich noch ein weiter Weg dahin. Aber als Perspektive muss man den Leuten und den Menschen das sagen, ihr gehört zu uns. Und ich habe immer wieder die Worte von einem Krankenhauschef in Erinnerung, den habe ich schon immer öfter wieder mal gehört, auch in der letzten Zeit wieder, der einfach sagte, bitte vergesst uns nicht, wir sind doch auch Europa und schaut euch unsere Bettwäsche an. Wie sieht das aus? Bitte helft uns, vergesst uns nicht.
Und die Dankbarkeit der Menschen, das ist sicherlich auch ein Motor, der sie sehr antreibt, wenn gerade Menschen aus dem Ostblock, aus der Ukraine oder auch aus anderen Ländern zeigen ihre Dankbarkeit sehr offen.
Das muss man sagen. Die Menschen haben eine überschäumende Gastfreundschaft. Und es ist erstaunlich, dass wir in den Ländern, wo also da Schlimmes passiert ist, dass wir trotzdem ein so hohes Ansehen haben. Und ich war immer sehr stolz darauf, mit einem deutschen Pass war ich in der Vergangenheit immer eine wichtige Persönlichkeit, obwohl ich auch nur ein ganz kleines Rädchen im Zeitgeschehen bin. Aber es hat mir die Gewissheit gegeben, dass man mich schätzt, dass man mich würdigt.
Und gewürdigt wurden Sie auch mit, als Ehrenmajor wurden Sie in die ukrainische Militärpolizei aufgenommen und das hat Ihnen auch schon bei einer Grenzsituation sehr geholfen.
Ja gut, das ist mir scherzhaft. Eigentlich habe ich es mit dem Militär nicht so großartig, aber hier haben wir ein Lager in Lemberg, das ist die große Stadt, die heißt auf Ukrainisch Lviv, Millionenstadt, eine wunderschöne alte Stadt, die also hauptsächlich in der KUK-Monarchie ihr Bild bekommen hat. Und da haben wir eines unserer Lager im Bereich der Militärpolizei und so sind wir also auch ein bisschen unter den Schutzschirm dieser Militärpolizei geraten. Und da in diesem Zusammenhang habe ich dann eben bin ich nun Ehrenmajor der ukrainischen Militärpolizei geworden. Etwas scherzhaft. Ich musste mir den Orden danach auch noch wirklich erarbeiten mit einem Wasserglas von Wodka und unten lag dann der Orden drin und den musste ich mir also trinkfest erarbeiten. Mhm. Aber dieser Orden hat mir an der Grenze wiederum geholfen. Ich dachte mir, steckst ihn mal an und tatsächlich hat er dann bei den Leuten doch etwas mehr Respekt bewirkt mit meiner schwarzen Jacke da und das EU-Emblem drauf. Er hat geholfen. Also zumindest ist das eine nette Episode. Aber viel stolzer bin ich natürlich auf die Ehrenbürgerschaft der Stadt Brody. Das ist mir viel wert. Mit Orden halte ich es normalerweise nicht so sehr.
Vielleicht gibt es ja auch jetzt viele Menschen an den Radios, die sagen, ja, auch wir helfen, wir tun etwas im Kleinen für die und die Orte oder für die Menschen und Organisationen, ob nun in der Ukraine oder in Rumänien oder in anderen Ländern Osteuropas, sei es auch Afrika, Asien. Und manchmal werden diese Menschen auch müde. Ich habe jetzt hier jemanden gegenüber sitzen, der in keinster Weise Müdigkeit ausstrahlt. Was möchten Sie all jenen nun noch mit auf den Weg auch geben, die sagen, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr und der Motor, der einmal da war, der fängt an, einfach auszulaufen?
Gut, es ist auch natürlich unsere christliche Verantwortung. Und ich kann heute, nach 20 Jahren humanitäre Hilfe in den Ländern Osteuropas, kann ich mit gutem Gewissen nicht mehr sagen, ich habe keine Lust mehr. Denn im vorigen Jahr ein Landrat an Worte von mir erinnert, der mich fragt, ja, wie lange wollen Sie denn das noch machen? Sie machen das doch schon so lange. Und ich habe ihm dann geantwortet, solange ich noch die Sterne am Himmelszelt sehe und solange der liebe Gott mir Kraft und Gesundheit gibt, solange mache ich diesen Job. Und ich muss sagen, ich rufe alle Ruheständler und Rentner auch in unserem Land auf, gehen Sie zu Ihrer Kirche oder gehen Sie an eine humanitäre Organisation. Es könnten viel mehr Menschen helfen und man hilft sich auch selbst, denn wissenschaftlich, das steht auch in meinem Buch drin, ist es erwiesen, dass der Helfende durchaus ein eine positive Rückkopplung auf seine Seele bekommt, dass das Helfen ihm auch eine Selbstbefriedigung gibt. Und da gibt es zum Beispiel auch noch ein Nachbarthema, und zwar ist das die sogenannte Logopädie. Das ist ein wissenschaftlicher Bereich, ein neuer. Dabei handelt es sich um die Sinngebung des Lebens. Viele Menschen haben eine Angst vor sich selbst. Sie gehen in Kaffeefahrten, sie gehen, machen Reisen, sie gehen zum Tennis, sie machen alles Mögliche an Veranstaltungen, aber sich selbst zu finden. Und wenn ich helfe, dann habe ich eher die Möglichkeit, auch zu mir selbst zu kommen, mich selbst zu durchleuchten und selbst zu helfen. Also wie gesagt, ich rufe auf, bitte gehen Sie an diese Stellen, helfen Sie mit. Sie tun nicht nur anderen eine gute Hilfe, sondern erleben auch selbst viel Positives in ihrer eigenen Seele damit.
Und allen, denen es nicht möglich ist, in Asien, Osteuropa, Südamerika oder wo auch immer Not ist, zu helfen. Wir brauchen manchmal einfach nur unseren Blick in unsere Pfarrgemeinden zu richten oder in unsere Nachbarschaft. Es gibt immer wieder arme und alte Menschen, die sich freuen, wenn man einfach ein paar liebe, nette Worte für sie hat, gerade jetzt auch in der Advents- und Weihnachtszeit. Wir kommen ganz langsam jetzt schon ans Ende unserer Sendung Osteuropa und seine Kinder. Sie brauchen uns. Die Motivation für dieses Interview mit Ihnen, Herr Dimbart, war auch oder ist, dass Sie ein gleichnamiges Buch geschrieben haben, nämlich Helfer in Osteuropa, die vergessenen 20.000. Das ist der Untertitel, Tränen lügen nie. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für all Ihre liebgewonnenen Menschen in den osteuropäischen Ländern, besonders in der Ukraine, in der westukrainischen Stadt Brody und für die Politik vor allen Dingen auch?
Natürlich ist es für die Länder Osteuropas noch ein langer Weg, denn Demokratie bekommt man nicht geschenkt. Demokratie muss man sich erarbeiten. Und man darf nicht vergessen, dass auch in Deutschland, auch in der Weimarer Zeit, sich die Menschen die Köpfe eingeschlagen haben, weil Demokratie noch nicht gelernt war. Demokratie bedeutet ja auch im Wesentlichen Toleranz. Toleranz gegenüber dem Andersartigen, dem Andersdenkenden, auch gegenüber demjenigen, der also religiös ist. Und hier ist es schon noch ein weiter Weg für die Länder Osteuropas. Sie müssen ihre Schularbeiten, ihre politischen Schularbeiten machen. Aber ich denke, dass die Länder auf einem guten Wege sind, vor allen Dingen, wenn sie unsere Hilfe haben. In der kommunistischen Zeit war es ja sogar verboten, anderen zu helfen, weil damit eventuell konspirative Kreise sich entwickeln könnten. Und deswegen waren die Leute so überrascht am Anfang, dass uneigennützige Hilfe kommt, also ohne an sich selbst zu denken. Wir wollten den Menschen einfach nur aus unserer christlichen Grundhaltung heraus helfen, mehr wollten wir nicht. Und natürlich muss ich sagen, wir erleben dann auch immer wieder dort, wenn wir gerade in die Ukraine fahren, erleben wir wieder die deutsche Vergangenheit. Wir haben zum Beispiel eine kleine Episode, die muss ich noch schnell erzählen. Wir waren an einem Soldatenfriedhof vorbeigekommen und da sehen wir schön alles sauber gepflegt, auf zwei Kreuzen, auch zwei deutsche Namen. Ja, dann haben wir gedacht, ach, dann nehmen wir die Blumen, die wir beim Abschied bekommen haben, haben die pietätvoll dann niedergelegt. Dann sind wir wieder gefahren und zu Hause habe ich dann erfahren, dass wir diese Blumen an einem Soldatenfriedhof der ehemaligen SS-Panzerdivision Galizien abgelegt haben. Da dachte ich, um Gottes Willen, was hast du da angerichtet? Und da haben wir nur gebetet, dass hoffentlich ein kräftiger Oststurm uns die Arbeit abnimmt und die Blumen wieder wegweht. Obwohl man sagen muss, natürlich war nicht jeder SS-Mann gleichzeitig ein Mörder, das darf man nicht sagen. Aber weil wir eben in der Ukraine da immer wieder auf diese deutsche Vergangenheit stoßen, ist es eben auch, tut es sehr gut, hier etwas menschliche Hilfe hinüberzubringen. Ich habe auch in meinem Buch übrigens einen Aufruf an die Jugend der Ukraine, zu sagen, lasst ich hier das auch mit Mafia und Korruption, lasst euch eure Zukunft nicht nehmen, denn jemand, der gerade fertiger Physiker ist und der auf der Straße steht und die eine abgedunkelte Limousine nach der anderen an ihm vorbeizieht und er keinen Job hat, keine Familie gründen kann, der sagt sich doch, was ist das für ein Land? Also geht auf die Straße, macht es friedlich, denkt an die deutschen Studentenbewegungen, lasst euch eure Zukunft durch Mafia und Korruption nicht nehmen, gestaltet euer Land selbst. Da hat mir mein Sohn gesagt, oh, das darfst du nicht sagen, mein Sohn ist an der Universität in Augsburg im Lehrbetrieb tätig. Aber ich habe dann in der Ukraine zwei junge Menschen gesprochen, zwei Studenten, und gefragt, ist das richtig? Er sagt, das ist selbstverständlich, warum sollst du sowas nicht sagen dürfen?
Und jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wie kommen ukrainische Studenten an ihr Buch? Dazu ist zu sagen, sie arbeiten daran, dass das Buch übersetzt wird.
Ich habe das größte Glück, weil einfach unser Beispiel Leute auch anregt, nachzudenken. Wir haben in der Westukraine eben einen österreichischen Geschäftsmann kennengelernt. Der hat dort ein Hotel im Ort Strie. Und mit dem hatte ich so immer wieder einen losen Kontakt. Und der hat dann irgendwann hatte mir gesagt, also das interessiert mich. Er hat sich das Buch angeschaut und gesagt, ich helfe euch, dass das Buch übersetzt wird. Und ich übernehme auch die Kosten dazu. Und mittlerweile sind wir so weit, dass die ersten 200 Seiten bereits übersetzt sind. Und im kommenden Jahr bin ich also guter Dinge, dass das Buch also auch in der ukrainischen Sprache erscheint. Und die Ukrainer haben eine große Diaspora, zum Beispiel in Kanada. Und da hoffe ich, dass das Buch auch nach Kanada kommt. Und ich hoffe überhaupt, dass das Buch eben viel Leser findet und damit natürlich auch wieder Geld in die Kasse bringt. Und ich kann heute schon sagen, dass da auch wieder dann die Kinder der Ukraine davon profitieren werden. Denn sie brauchen uns und sie brauchen die Gehhilfen, die wir ihnen geben. Und ich denke, dass dann später auch einmal wieder Dinge zurückkommen, wenn wir mit gutem Beispiel vorankommen. Und wir sind ja heute die Helfer, die wir in der Ukraine sind, sind ja auch Botschafter eines neuen Deutschlandbildes. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt das ganze Deutschlandbild, wie es oft geschieht, auf diese NS-Jahre zu reduzieren, wird unserem deutschen Volk einfach nicht gerecht.
Und damit keine Missverständnisse auftreten, hauptsächlich ist Ihr Verein Osteuropa-Hilfe in der Ukraine tätig, aber in Ihrem Buch schreiben Sie auch über Hilfen an Russland, Polen, Tschechien, Jugoslawien.
Ja, in diesen 20 Jahren, es gab ja zum Beispiel den Krieg in Jugoslawien, den Bürgerkrieg, da haben wir einfach nicht tatenlos zugesehen. Auch der Anstoß kam wieder über eine Kroatin, die sagt, jetzt helft ihr in der Ukraine, jetzt haben wir doch in Jugoslawien, haben wir doch den Krieg, könnt ihr nicht da helfen? Ja, und dann hat sich so entwickelt, wir haben dann fast alle 14 Tage einen Sattelzug darunter gefahren, da haben wir gesammelt, günstige Kartoffeln im Erdinger Moos bei den Bauern aufgekauft oder Rüben. Und dann kam natürlich wieder die österreichische Grenze auf die Waage und da hieß es, 1000 Kilogramm zu viel, abladen. Und das sind die unschönen Begleiterscheinungen, dass man das Gute, was wir bewirken wollen, nicht sieht, sondern uns dann immer wieder Knüppel in die Beine, zwischen die Beine wirft. Aber davon habe ich mich nie irgendwie beirren lassen, sondern bin dann immer den Weg weitergegangen. In Polen gab es die großen Hochwasser in den 90er Jahren. Da haben wir Gummistiefel, da haben wir hochstehende Betten aus Bundeswehrbeständen hinüber geliefert. Und geblieben ist uns heute die Ukraine. In Königsberg-Kaliningrad ist es offensichtlich so, dass aus dem Erdgas- und Erdölgeschäft Russlands auch in die sozialen Bereiche einiges Geld geflossen ist, sodass sie uns dort nicht mehr so nötig haben. Also so denke ich das wenigstens, aber das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber hier, wie gesagt, in der Ukraine weiterzuhelfen, damit der Weg für die Menschen lebenswerter wird, ist ein gutes Unterfangen und die Leute werden es uns danken und dass die Ukraine wird in die Europäische Union wieder hineinwachsen.
Und für alle, die neugierig auf das Buch geworden sind, Helfer in Osteuropa, eine Art Biografie von Richard Dimbart, der den Verein Osteuropa-Hilfe gegründet hat. Osteuropa-Hilfe des Landkreises Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich, im Wagner Verlag erschienen und blickt zurück auf 20 Jahre Hilfe in Osteuropa. Mit einem Vorwort der Ministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberg. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier mein Studiogast waren. Ich bedanke mich aber vor allen Dingen auch für die vielen Menschen in Osteuropa, denen Sie und Ihr Verein und alle, die Sie im Verein unterstützt haben, behilflich waren. Vielen Dank. Alles Gute für Sie weiterhin, Herr Dimbart.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, hier in diesem Forum zu sprechen. Dankeschön.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt Kontakt aufnehmen möchten mit dem Verein Osteuropa Hilfe, Kontakt aufnehmen möchten mit Herrn Dimbart oder anderen Vereinsmitgliedern, wir haben die Kontaktinformationen auf unserer Webseite horep.org oder Sie rufen den Hörerservice an, die Rufnummer, das ist die 08323 96 75 110. Ich sage nochmal die Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice. Das ist die 08323 96 75 110. Dort sagt man Ihnen gerne nochmal genau, wie der Titel des Buches lautet und wie Sie Kontakt mit der Osteuropa-Hilfe aufnehmen können, wenn auch Sie sich gerufen fühlen, Menschen in Osteuropa helfend unter die Arme zu greifen. Einen Mitschnitt dieser Sendung bekommen Sie beim Radio Horeb CD-Dienst. Dazu die Telefonnummer 08323 96 75 120. Per Mausklick gibt es wie immer den Mitschnitt aus unserem Podcast-Angebot horep.org. Das ist unsere Webadresse. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horep.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.